RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Wir sind zum Untergang bestimmt. Nicht dem Untergang geweiht, das wäre religiös. Es sind unsere Gene. Wir sind für den Untergang gebaut. Es gibt eine Art Selbstzerstörungsmechanismus in uns. Wir, die modernen Menschen, die heute umgehen, folgen unserem innersten Programm, wenn wir ein höher, schneller, weiter in jeder Beziehung verfolgen. Über diese These kann ich mit dem Mann sprechen, der sie wissenschaftlich stützt. Professor Johannes Krause ist Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, aber auch Professor für Archäogenetik am Institut für Evolutions- und Zoologieforschung an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Auf der einen Seite wissen wir genau, was wir machen müssen, um nachhaltig zu leben. Wir wissen genau, was wir machen müssen, um den Klimawandel aufzuhören. Wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen mit weniger großem Fußabdruck leben. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Gleichzeitig handeln wir nicht danach, auch wenn wir es wissen. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Biologie. Das heißt, wir können es vielleicht nicht so richtig stoppen.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.
Herr Professor Krause, während wir jetzt hier reden, werden ein paar Kilometer weiter in der Charité Herzen transplantiert, über uns 408 Kilometer Höhe über der Erde kreist die ISS, wo 6 oder sogar 10 Leute im Moment durch einen Zufall an Bord sind. Wir sitzen hier im Warmen, niemand von uns, aber auch niemand anderes hier in diesem Haus muss Feuerholz besorgen. Wir tragen Sachen am Leib, die wir selbst nicht jagen mussten, nicht häuten mussten, nicht gerben mussten. Wie kann man im 21. Jahrhundert zu einem anderen Ergebnis kommen, als dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist?
Also der Mensch ist auf alle Fälle das intelligenteste Lebewesen, was diese Erde jemals hervorgebracht haben, in diesen 2 Milliarden Jahren Evolution. Wir sind unglaublich intelligent, wir haben eine sehr komplexe Kultur, wir sind die erfolgreichste Säugetierspezies, die es wahrscheinlich je gegeben hat. Der Mensch und seine Haustiere sind heute 95% aller Säugetiere auf diesem Planeten. Vor 10.000 Jahren waren wir 1/1000 der Säugetiere. Das heißt, wir sind sehr, sehr erfolgreich. Das steht völlig aus der Frage. Ob wir jetzt die Krone der Schöpfung sind, das kann man natürlich dahinstellen. Es gibt auch andere Organismen, die sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel der Coronavirus. Ob man den jetzt als Organismus bezeichnen kann, ist eine gute Frage. Aber natürlich auch Bakterien und viele andere Tiere und Pflanzen, die sich weltweit ausgebreitet haben. Und die ganz große Frage besteht natürlich, unsere Geschichte geht vielleicht 200.000 Jahre zurück in der Zeit. Das ist eigentlich ein Wimpernschlag in der Evolution. Und die große Frage ist jetzt, gibt es uns in 1.000 Jahren noch? Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, kann es wirklich dazu führen, dass vielleicht der Mensch in 1.000 Jahren so nicht mehr existiert.
Aber bleiben wir mal in den vergleichsweise kleinen Zeiträumen, in denen Sie sich bewegen. Für Sie werden Funde von Knochen, Funde von menschlichen oder Säugetierüberresten dann interessant, wenn sie älter als 100 Jahre sind. Archäogenetik steckt drin, Archäologie und Genetik. Sie grenzen in den Thesen, die Sie haben, in dem Buch, das Sie geschrieben haben, ab zum Beispiel den Neandertaler, unseren Vorgänger, wenn das so einfach ist in der Abfolge, und uns, den modernen Menschen, den Homo sapiens, wenn ich es nicht falsch sage. Was unterscheidet uns denn von dem Neandertaler? Als ich Ihr Buch Hybris las, hatte ich das Gefühl, naja, wir sind irgendwie die Gierigeren. Also der Neandertaler ist besser klargekommen mit seiner Umgebung.
Ja, das könnte man vielleicht so ausdrücken. Das heißt, der moderne Mensch unter all den Urmenschen, die in den letzten vielleicht 500.000 Jahren existiert haben, da gab es vielleicht ein Dutzend unterschiedlicher Menschenformen, ist der einzige, der sich wirklich weltweit ausgebreitet hat. In kürzester Zeit, in 50.000 Jahren, haben wir die kleinsten Inseln im Pazifik besiedelt. Das heißt, was uns vielleicht auszeichnet, ist dieses höher, größer, weiter, vielleicht auch so dieses hinter den Horizont, so ein gewisses Entdeckertum, so eine gewisse Neugier. Wir haben so eine sehr aggressive, ausbreitende Spezies. Und vielleicht waren das die anderen Urmenschen nicht so, vielleicht hatten sie nicht die Intelligenz, nicht die komplexe Sprache, nicht die Kulturfähigkeit, die wir haben, diese Anpassungsfähigkeit. Wir leben im Hochland, wir leben in der Arktis, wir leben in der Wüste, wir leben auf dem Meer und das hat im Prinzip kein Urmensch vor uns geschafft. Auch der Neandertaler oder der Denisovaner oder andere Urmenschen, die existiert haben, waren alle nicht so erfolgreich wie wir. Und unsere These und unsere Frage in dem Buch ist jetzt, das ist unsere Natur, die hat uns zur erfolgreichsten Spezies der quasi Weltgeschichte gemacht, aber ist sie im 21. Jahrhundert vielleicht auch ein gewisses Hindernis? Stoßen wir hier an eine Grenze? Rennen wir im Prinzip auf den Abgrund zu, weil dieser Entdeckergeist, diese Ausbreitung nicht mehr möglich ist, weil die Erde ist komplett besiedelt. Wir sind bei 10 Milliarden Menschen und wir stoßen an eine Grenze. Das heißt, die Grenze ist vielleicht die Natur, die uns zwar eigentlich das alles mit auf den Weg gegeben hat und so erfolgreich gemacht hat, uns jetzt aber im Weg steht, weil wir es vielleicht nicht können, nämlich nachhaltig leben, so zu leben, dass wir dauerhaft auch über die nächsten paar tausend Jahre auf dieser Welt als Zivilisation existieren können.
Bleiben wir mal kurz bei dem Neandertaler und was Ihre unmittelbare wissenschaftliche Arbeit ist, weil da hat sich mir auch ein unmoralischer Grusel ergeben oder sagen wir mal so, ich habe sofort die Versuchung nachvollziehen können. Sie haben das Genom von Neandertalern ausgelesen, also das heißt genetisch ist der Neandertaler für Sie in Leipzig und in Jena kein Geheimnis mehr.
Ja, also zusammen mit der Arbeitsgruppe von Svante Pebo, in der ich selber promoviert habe, haben wir vor 10 Jahren das erste Genom eines Neandertalers entschlüsselt. Mittlerweile hat diese Arbeitsgruppe ein ganzes Dutzend von Neandertalern genetisch erfasst, haben quasi den Bauplan entschlüsselt. Der Bauplan hat 3,2 Milliarden Positionen, ist ziemlich lang. Wir verstehen den Bauplan nicht im Detail, wir wissen nicht, was jedes Gen macht, aber wir haben im Prinzip diese Information, können den Bauplan des Neandertalers mit dem Bauplan heutiger Menschen vergleichen, um zum Beispiel herauszufinden, was macht uns so besonders? Finden wir vielleicht die genetischen Grundlagen für unseren Erfolg? Was den Mensch zum Menschen macht? Was macht uns genetisch anders wie den Neandertaler? Und das sind am Ende gar nicht so viele Positionen. Das sind am Ende so 100 Stellen in den Proteinen, in den Genen quasi, die für diese Proteine kodieren, die Menschen und Neandertaler von unterscheiden. Und
aber kann man denn sagen, was das für eine Konsequenz hat? Also was geben diese Codes anderes vor? Hat das mit der Gehirnkapazität zu tun? Kann das zu tun haben?
Das sind natürlich die großen Fragen, die wir uns im Moment stellen. Wir haben jetzt den Bauplan und wir versuchen jetzt rauszufinden, was jeder Baustein genau macht. Das heißt, man versucht dann zum Beispiel Zelllinien zu kreieren. Das heißt, man nimmt eine Zelle und in die eine Zelle schleust man das Neandertaler-Gen, in die andere Zelle das Menschen-Gen und schaut sich, wie sich die Zelllinien zum Beispiel verändern. Man kann zum Beispiel kleine Gehirne in der Petrischale mittlerweile züchten, die heißen Organellen, das sind im Prinzip so 2-3 Zentimeter große Mini-Gehirne von Menschen aus menschlichen Stammzellen und hat dann quasi das Mini-Gehirn vom Neandertaler, das Mini-Gehirn vom modernen Menschen und schaut zum Beispiel dann, ob im Neandertaler quasi Mini-Gehirn irgendwas anders funktioniert, wodurch zum Beispiel die Verästelungen dieser Neuronen sich anders gestalten als beim zum Beispiel modernen menschlichen kleinen Mini-Gehirn.
Aber Professor Krause, das, was ich mit Grusel meinte, was ich natürlich nur wusste, weil ich es in Ihrem Buch gelesen habe, der Harvard-Wissenschaftler George Church hat gesagt, wir sollten im Prinzip Neandertaler züchten. Und ich dachte, ja wow, das wäre wirklich eine gute Idee. Wenn Sie die genetische Struktur kennen, dann könnte man doch Neandertaler klonen.
Theoretisch ist es möglich. Es gibt auch mit dieser CRISPR-Cas-Technologie, die in den letzten Jahren entwickelt wurde, tatsächlich die sogenannte Genschere, die Möglichkeit, gezielt Stellen im Genom zu verändern. Im Moment können wir das so bei einem Dutzend parallel. Wir müssten Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Positionen verändern, um aus so einem menschlichen Genom oder aus einer menschlichen Stammzelle so eine Art Neandertaler oder Urmenschenstammzelle zu machen. Die Technologie existiert, es würde viel Geld kosten, es würde wahrscheinlich Milliarden von Euro kosten, das durchzuführen, würde wahrscheinlich 10 Jahre dauern. Wahrscheinlich würden sich Menschen auf der Welt finden, die sowas durchführen, wahrscheinlich würden sich sogar Frauen finden, die sich so ein Neandertaler-Baby einpflanzen lassen würden. Allerdings muss man sagen, für den Aufwand, den man produziert, und am Ende hat man ein Neandertaler-Kind, würde man dann diesen Neandertaler untersagen, sich mit modernen Menschen zu vermischen. Das würde man nicht. Das heißt, die Neandertaler-Population, die erstmal aus wenigen Individuen besteht, würde innerhalb einer Generation kein Neandertaler mehr sein, sondern ein Hybrid. Innerhalb von 3 Generationen wäre kaum noch Neandertaler übrig. Aber innerhalb von 100 Jahren gibt es die Neandertaler nicht mehr.
Aber in 10 Jahren, also wenn Sie Anfang 50 sind, Herr Professor Krause, und ich würde sagen, schau mal, ich habe ein Neandertaler-Kind. Sie können nicht behaupten, Sie würden das nicht interessant finden.
Es ist sicherlich interessant. Ich würde mich sicherlich auch gerne mal mit einem Neandertaler-Kind unterhalten, keine Frage. Aber wie gesagt, nach wenigen Generationen würde es diese Neandertaler nicht mehr geben. Wie wäre das für diesen Neandertaler zu wissen, er gehört zu einer anderen Menschenform als andere Menschen auch? Er kann sich zwar mit diesen fortpflanzen, aber er ist dann doch irgendwie anders. Er wäre einmalig, er würde wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen. Er würde wahrscheinlich sehr viel Forschung über sich ergehen lassen. Ist das ethisch? Ich denke, es ist nicht ethisch, einen solchen Urmenschen zu kreieren. Und wie gesagt, man würde es tun und nach wenigen Jahrzehnten würde es diesen Neandertaler gar nicht mehr geben, weil es natürlich mit 10 Milliarden Menschen viel mehr Menschen gibt und die Neandertaler im Menschen, so wie schon mal vor 40.000 Jahren, aufgehen würden.
Jetzt sagen Sie, in Ihrem Buch verweisen Sie auf Herrn Church, sagen aber nicht, der ist ja völlig verrückt geworden oder dieser Freak, was macht er da für Vorschläge, sondern Sie nennen das und sagen, ja, ja, gut, kann man nachvollziehen. Das deutet für mich an, der nicht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu Hause ist. Sowas wird alles gedacht und das Ganze noch unter Umständen, in denen sich wissenschaftlicher Fortschritt oder der technische Fortschritt, von dem Sie auch nutzen können, die ganze Zeit unglaublich beschleunigt. Das heißt, solche Gedanken sind da.
Es gibt diese Gedanken, vor allem die sogenannte De-Extinction, die quasi Wiederauferstehung von ausgestorbenen Tieren, Pflanzen oder auch Menschen.
Also ein Mammut oder ein Säbelzahntiger oder sowas.
Genau, wieder. Da beginnt man gerade mit der Passagiertaube. Das ist eine Taube, die gab es. Da gab es mal Milliarden von Tauben in Nordamerika. Die sind heute ausgestorben. Da versucht man, die gerade wieder zu beleben. Da wird auch viel Geld investiert. Ich denke nicht, dass das sinnvoll ist. Es sterben jeden Tag Arten auf der Welt aus. Man sollte lieber Geld für Artenschutz ausgeben, als für das Wiederbeleben von ausgestorbenen Arten.
Oder beides.
Vielleicht beides. Ich denke trotzdem, der Aufwand ist riesig. Es wird Hunderte von Millionen kosten. Zu zeigen, dass es geht, ist vielleicht gut, weil es gibt uns vielleicht das Gefühl, es ist nicht so schlimm, wenn Arten aussterben. Aber wollen wir das eigentlich wissen? Wollen wir eigentlich wissen, dass es gar nicht so schlimm ist, weil wir können sie wiederbeleben? Weil dann werden wir vielleicht noch weniger Geld für Artenschutz ausgeben, weil wir sagen können, in 100 Jahren können wir die einfach wieder aus dem Gefriertruhe rausholen oder aus Spitzbergen, wo es dann irgendwelche Kammern gibt, wo dann irgendwelche Zelllinien aufgehoben werden von ausgestorbenen Elefanten oder Nashörnern. Ich denke, das macht wenig Sinn.
Obwohl wir sagen müssen, das ist jetzt tatsächlich der rein philosophische, sozialwissenschaftliche Bereich, wenn wir uns oder sogar ethische Bereich, wie Sie es schon angedeutet haben, wenn wir darüber diskutieren, wollen wir das so oder wollen wir das anders? Kommen wir mal zurück, weil das faszinierend, auch ungeheuer faszinierend ist, womit Sie sich beschäftigen und wo Sie auf diesen Selbstzerstörungsmechanismus, den Sie benennen, gestoßen sind. Also Sie sagen, das erste menschliche Genom wurde vor 12 Jahren entschlüsselt, vor 12 Jahren. Es hat damals noch 13 Jahre gedauert und 2 Milliarden Euro gekostet. Das können wir heute an einem Tag machen und es kostet nur noch 500 Euro. Also das heißt, das ist schon ein erheblicher wissenschaftlicher Fortschritt, der sich in Ihrer Lebensspanne abgespielt hat. Und dass das heute so schnell geht, dass Sie so schnell entschlüsseln können, was bedeutet das für Ihre Wissenschaft, was bedeutet das für Ihre Arbeit mit der alten Tschechien beispielsweise?
Ja, es bedeutet erstmal, dass man natürlich viel schneller diese Genome aus diesen alten Fossilien im Computer wieder im Prinzip wieder erschaffen können. Also rekonstruieren, erstmal entschlüsseln und dann zusammenbauen. Und das können wir jetzt für Hunderte, für Tausende von Individuen aus der Vergangenheit machen. Vor 10 Jahren, als ich selber promoviert habe, das erste Neandertaler genommen, das hat noch 5 Jahre gedauert. Das war ein Riesenaufwand, das hat Millionen von Euro gekostet. Und heute machen wir das jeden Tag für Dutzende, sogar Hunderte von alten Individuen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt wirklich so eine Art Populationsgenetik. Wir können ganze Populationen von ausgestorbenen Menschen, zum Beispiel alte Griechen oder die Etrusker oder alte Ägypter, oder alles, was man sich so in der Geschichte vorstellen kann, aus der Bronzezeit, aus der Jungsteinzeit rekonstruieren, können sogar zurückgehen bis zu den ersten Menschen. Sie haben gerade die alte Tschechin erwähnt, das war eine Frau, die hat vor 47.000 Jahren in Tschechien gelebt. Von der haben wir jetzt das ganze Genom entschlüsselt. Wissen Sie jetzt, wie sie mit heutigen Menschen verwandt ist? Wissen, dass sie eine Art Sackgasse war, das heißt, die hatte keine Nachkommen und ihre gesamte Population ist ausgestorben. Das heißt, sie gehört zu einer Population, die sich nach Europa ausgebreitet hat, aber dann keinen Erfolg hatte. Und das sind alles Dinge, die waren für ein paar Jahre noch unmöglich. Und jetzt können wir da wirklich ganz viel erfahren über die Vergangenheit, über Migrationsbewegungen, über Verwandtschaften, über soziale Strukturen. Das heißt, das ist eine wirkliche Revolution. Und das jetzt nur auf die Archäogenetik bezogen, auf meine Forschung und natürlich in der medizinischen Forschung hat das natürlich riesengroße Erkenntnisgewinne in den letzten Jahren bedeutet. Millionen von Menschen wurden entschlüsselt. Man kann dann zum Teil auch die Genome von Patienten miteinander vergleichen, um zum Beispiel herauszufinden, welche Gene sind für welche Krankheiten verursachen. Oder zum Beispiel was meine Frau macht, die arbeitet in Helsinki mit einem großen Projekt, wo 500.000 Finnen genetisch erfasst werden. Man hat auch die gesamten Informationen über deren Krankheiten und Krankheitsverläufe und kann so ganz viel neue Informationen lernen. Also das ist wirklich eine Revolution, die da stattgefunden hat, weil sich diese Maschinen in ihrem Durchsatz vor 100 Millionen facht haben innerhalb von 15 Jahren.
Aber auch da am Hintergrund schon wieder ein ethisches Problem. Meinetwegen, wenn Sie würden jetzt meine, oder Ihre Frau würde meine Gene kartografieren, wie Sie das bei der alten Tschechin 45.000 Jahre zurück können. Und dann würden Sie feststellen, okay, auf den Genen liegt ein Krebs, liegt eine Krebsdisposition, eine Fettleibigkeitsdisposition, eine Leberanfälligkeit, was immer man da rauslesen kann. Und ich würde Ihnen dann sagen, ja, aber ich bin ja sehr sportlich, ich treibe viel Sport, ich kümmere mich um meinen Körper und ich versuche nicht dick zu werden. Dann könnten Sie ja sagen, oder dann könnten Leute sagen, dann könnten Krankenkassen sagen, ist aber egal, weil Ihre Gene sagen es. Was kann man dann erwidern?
Es ist natürlich so, dass die Gene geben uns Informationen über bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass man bestimmte Krankheiten bekommt. Die sind aber im seltensten Fall so, dass man eine bestimmte Anlage hat, dass die danach ausgeprägt wird. Ich denke, es ist eher so, wenn man zum Beispiel in Dänemark wird jedes Kind, was geboren wird, genetisch erfasst und genetisch analysiert. Wenn man frühzeitig weiß, dass man bestimmte Anlagen hat, bestimmte Prädispositionen hat, dann weiß man vielleicht auch, dass man zum Beispiel mehr Sport treiben muss als jemand anders. Dann weiß man zum Beispiel auch, dass man vielleicht eine Brustkrebsdiagnostik bereits mit 20 oder 30 machen muss, weil man ein Gen in sich trägt, was bei den meisten Frauen dazu führt, dass sie vor dem 50. Lebensjahr Brustkrebs entwickeln. Und wenn ich das erst mit Mitte 40 oder 50 anfange, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Das heißt, man kann Informationen bekommen. Es heißt ja nicht, das ist kein Todesurteil. Es heißt auch nicht, dass man die Krankheit 100% bekommen wird. Das ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und das zu wissen, ist, denke ich, sehr wichtig. Sollte man das mit der Krankenkasse teilen? Natürlich so nicht. Das ist ganz klar. Aber das ist ja, gilt ja auch für viele andere Informationen, ja, die wir nicht mit der Krankenkasse teilen.
Die Versuchung ist natürlich naheliegend. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, die alte Tschechin ist eine Sackgasse. Sie haben davon geredet, dass Populationen ausgestorben sind, weil heute in der mitunter ja sehr hitzig und sehr, sehr, sehr laut geführten Diskussion über den menschengemachten Klimawandel ist natürlich das Aussterben des Menschen immer das schlimmstmögliche Szenario am Ende. Aber Sie sagen, es gibt durchaus, also das Aussterben ist bekannt. Es ist nicht unbekannt. In welchen Zusammenhängen ist Ihnen das aufgefallen? Wie sind Sie darauf gekommen, dass es da Aussterben schon gegeben hat?
Ja, so wir und auch andere Kollegen haben eine ganze Reihe von prähistorischen Populationen genetisch analysiert. Das heißt Menschen, die vor Zehntausenden von Jahren gelebt haben, zum Beispiel aus Sibirien, zum Beispiel aus Rumänien, zum Beispiel aus Tschechien. Und diese Menschen, was wir jetzt sagen können, ist, hatten keine genetischen Nachfahren. Das sind Sackgassen. Die haben sich abgespalten von den heutigen Menschen. Die sind früh schon, wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Jahre vor unseren direkten Vorfahren, nach Europa oder Asien eingewandert, haben dann dort aber scheinbar nicht richtig Fuß fassen können. Das heißt, es gab dort schon Wellen des Aussterbens. Und das gilt auch für Fossilien. Wir haben fossile Funde von frühen modernen Menschen, die schon vor über 200.000 Jahren nach Griechenland gekommen sind, die vor 100.000 Jahren nach Israel eingewandert sind oder nach Ostasien eingewandert sind. Und auch die haben keine Nachkommen hinterlassen. Das heißt, es gibt viele Geschichten des Aussterbens von frühen modernen Menschen. Das heißt, auch, es ist keine reine Erfolgsgeschichte. Man kann nicht sagen, dass wir in direkter Linie stehen zu irgendwelchen Urmenschen und es war immer nur der große Erfolg. Wir haben uns immer erfolgreich ausgebreitet, sondern Menschen sind immer wieder auch ausgestorben. Und das gilt auch für andere prähistorische Populationen, die dann keine Nachkommen hatten oder Populationen, die kollabiert sind, wie zum Beispiel die Einwohner der Osterinsel, die dort eingewandert sind vor ungefähr 800 Jahren. Und am Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur noch 100 Menschen, obwohl es zwischenzeitlich 30.000 waren. Auch das ist im Prinzip eine Geschichte, wo man auch sagt, die haben nicht nachhaltig gelebt. Zusätzlich kamen die Krankheiten der Europäer und die haben dann wirklich diese Population dahingerafft.
Was Sie auch gesagt haben, weil normalerweise, das ist tatsächlich, ich weiß, dass Sie als Junge diese Was-ist-was-Bücher mochten, muss man auch mal überlegen. Also es gibt Kinder, die lesen einfach nur diese Was-ist-was-Hefte und dann gibt es die anderen Kinder, die werden dann hinterher Professor oder sie sind ja auch zigfach ausgezeichnet, also kommen da in diese tatsächlich wissenschaftlichen Höhen. Und in diesen Heften war aber zu lesen, da ist der Neandertaler, auch Abstammling vom Homo erectus. Und dann aus dem Neandertaler hervorgegangen oder letztendlich sich durchgesetzt, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, der Homo sapiens, der moderne Mensch, also wir. Und Sie sagen, ja, okay, sicherlich, aber wir haben noch eine andere Linie gefunden, nämlich die Denisovan, die Sie, das können Sie uns mal erzählen, warum die so heißen und inwiefern Sie sagen, ja, das ist eine amtliche Abzweigung. Also das ist noch ein ganz anderer Menschentyp.
Ja, also für den Neandertaler, erstmal muss man noch sagen, der Neandertaler ist nicht unser direkter Vorfahre. Der Neandertaler ist so eine Art Nebenlinie. Das heißt, wir moderne Menschen und Neandertaler haben vor ungefähr 500.000 Jahren unterschiedliche Wege eingeschlagen. Unsere Vorfahren sind in Afrika geblieben und haben sich dann zu modernen Menschen entwickelt. Und die Neandertaler sind nach Europa eingewandert. Und eine Seitenlinie dieser Neandertaler, dieser frühen Neandertaler, ob man sie dann schon als Neandertaler bezeichnet, da gibt es Streit darüber, wie man sie dann nennen soll, ist nach Asien eingewandert und ist dort zu den sogenannten Denisovanern geworden. Und die Denisovaner, die kennen wir verrückterweise nur genetisch. Ich habe selber vor 10 Jahren in einem kleinen Knochen gearbeitet, an der Fingerspitze eines 10-jährigen Mädchens. Und aus dieser Fingerspitze haben wir ein Genom rekonstruiert. Und dieses Genom war weder Neandertaler noch moderner Mensch, sondern eine neue Menschenform, die sich vom Neandertaler vor mehr als 300.000 Jahren aufgespalten hat. Das heißt, es war eine Art Schwesterlinie vom Neandertaler, so sozusagen der asiatische Neandertaler, wenn man es so will. Da gab es auch unterschiedliche Gruppen, da gab es welche im Norden von Asien, da gab es welche in Südostasien, wahrscheinlich sogar welche auf Papua-Neuguinea oder den Philippinen. Das heißt, es gab ganz unterschiedliche Formen dieser Denisovaner, die wir allerdings nur genetisch anhand der Spuren aus den Knochen beziehungsweise den Spuren in heutigen Menschen finden, weil einige menschliche Populationen, zum Beispiel auf den Philippinen, zum Beispiel in Papua-Neuguinea, zum Beispiel die Aborigines in Australien, sich mit diesen Denisovanern genetisch vermischt haben. Die tragen 5% der Gene von Denisovanern in sich. Das heißt, so eine Art Mischpopulation. Auch wir tragen Gene vom Neandertaler, aber nur 2%. Und diese Population tragen noch zusätzlich diese Denisovaner-Gene. Und so haben wir im Prinzip über diese Denisovaner gelernt, ohne zum Beispiel ein ganzes Skelett zu haben. Wir wissen gar nicht, wie die aussahen.
Aber das könnte zum Beispiel bedeuten, wenn ich jetzt im Fitnessstudio, wenn sich da ein anderer Mann auszieht und macht schon einen sehr urwüchsigen Eindruck, dann könnte es sein, dass es gar nicht falsch ist, dass es nicht nur einfach eine Beleidigung ist, wenn ich zu ihm sage, du hast enorm viel Neandertaler noch in dir oder mehr als wir anderen. Das könnte man schon sagen, womöglich. Das könnte man so vielleicht sogar auf dem Genom entschlüsseln.
Tatsächlich haben wir alle die ungefähr gleiche Menge Neandertaler-DNA. Das heißt, wir haben alle so ungefähr 2%. Egal ob Europäer, Asiaten, Australier oder auch Nord- oder Südamerikaner. Wir haben alle ungefähr 2%. Allerdings nicht die gleichen 2%. Das heißt, es könnte sein, dass diese Person im Fitnessstudio vielleicht mehr Haare auf dem Rücken hat und dass dieses Gen vom Neandertaler stammt. Das wissen wir jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht wissen wir das bald. Es wurde auch auf einer Konferenz mal behauptet, dass die durchgehende Augenbraue zum Beispiel vom Neandertaler stammt, dass es ein Neandertaler-Gen ist, was diese durchgehende Augenbraue verursacht. Das haben irgendwelche Genetiker herausgefunden. Es ist, glaube ich, noch nicht publiziert, aber es wurde auf einer Konferenz mal vorgestellt. Das heißt, dass man solche Gene findet. Allerdings haben wir, wie gesagt, alle andere Gene, ungefähr 50-60% vom Neandertaler-Genom sind noch in heutigen Europäern oder Asiaten zu finden. Heißt eigentlich auch, der Neandertaler ist gar nicht ausgestorben, weil er quasi in uns weiterlebt.
Aber jetzt haben wir ja schon Ideen erlebt, also perverse Ideen, wie beispielsweise die Nazi-Rassenideologie, die ja letztendlich gesagt haben, oder die, wenn sehe ich jetzt hier ein eingefleischter Nazi-Rassentheoretiker mit Ihnen, würde er sagen, ja, Professor Krause, das zeigt doch alles eine einzige Schweinerei. Wir müssen das säubern. Wir machen unsere Lebensborn-Idee, die die SS-Führung in die Welt gebracht hat, bedauerlicherweise, dass man Menschen, reine Menschen, den arischen Mensch züchtet, das ist ja dann noch umso notwendiger. Wie hätte das gelingen können?
Das kann eigentlich gar nicht gelingen, weil ja alle Menschen außerhalb Afrikas diese 2% haben. Man könnte im Prinzip gar nicht, man könnte das nur schaffen, wenn man das wollte, indem man Menschen aus südlich der Sahara, zum Beispiel aus Nigeria, nach Deutschland holt und ihnen im Prinzip Deutschland überlässt, weil diese Menschen haben keine Neandertaler-DNA. Das heißt, dann würde man es schaffen, im Prinzip eine Form von Mensch zu haben, der keine Neandertaler-DNA trägt. Das heißt, man müsste im Prinzip dann Europa entvölkern und dann den quasi Afrikanern überlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der NS entgegenkommen würde. Wahrscheinlich eher nicht, aber diese Menschen dort südlich der Sahara haben keine Neandertaler-Gene. Das heißt, man bekommt das gar nicht mehr raus. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man im Prinzip einen Tropfen Farbe in einen Wassereimer gibt, dann kann man die auch nicht wieder voneinander trennen. Man müsste das auf molekularer Ebene machen, das geht nicht so. Wir sind im Prinzip, tragen alle diese kleinen Neandertaler-Schnipselchen in uns und die kriegen wir auch nicht wieder raus.
Ja. Und die haben ja vieles in der Zeit nicht wirklich zu Ende gedacht, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Jetzt ist es schockierend für einen Europäer, in die Vereinigten Staaten zu kommen und eine Sozialversicherungsnummer zu beantragen, weil da steht Rasse und dann müssen Sie und ich, wir müssten uns eintragen unter Kaukasier, weil wir ein europäisches Erscheinungsbild haben. Wir könnten eintragen asiatisch, wir könnten eintragen afroamerikanisch. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Moment angepasst ist unter der Identitätsdebatte, aber klar ist, man möchte unterscheiden. Sie gehören gerade auf der Grundlage Ihrer Forschung zu den Leuten, die sagen, vergesst das mit der Rasse, nehmt Rasse, es gab die politische Initiative aus dem Grundgesetz, ist noch nicht passiert. Warum interessiert Sie das so sehr? Weil ich meine, an sich ist es ja ein interessantes Unterscheidungsmerkmal, wenn ich die Sozialversicherungsnummer kriege, aha, es wird höchstwahrscheinlich ein schwarzer Mensch reinkommen, aha, es wird jemand reinkommen, der asiatische Züge trägt.
Ja, also es ist ja erstmal ganz klar, dass es auch Menschen gibt, die einen gemischten Hintergrund haben, die einen Vater haben aus Peking und vielleicht eine Mutter aus Berlin oder sowas. Ne? Wie will man die dann zuordnen? Dann würde man im Prinzip unglaublich, unendlich viele Kategorien bekommen. Man braucht einfach nur mal durch New York, durch die Straßen zu gehen, dass man dort die Menschen in 5 Kategorien vom Phänotyp jetzt nur einteilen kann. Das ist ja völliger Blödsinn. Das geht ja schon mal gar nicht. Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, Struktur der Haare. Man hat versucht in der Vergangenheit, wie man das mit allen Dingen während des Naturalismus versucht hat, Menschen auch aufzuteilen in Kategorien. Und dazu tendiert der Mensch, ja. Und da gab es unterschiedliche Konzepte. Manche Menschen haben 5 unterschiedliche Körbe aufgemacht, in die man Menschen eingeordnet hat. Manche bis zu 60, manche Anthropologen. Und das macht alles keinen Sinn, weil am Ende sind es ja Gradienten. Es gibt ja keine Kategorie, wo man sagen könnte...
Was sind das?
Gradienten. Das heißt, es läuft ja im Prinzip ein genetischer Gradient zwischen zum Beispiel Europäern und Asiaten. An welcher Stelle will ich jetzt sagen, wenn ich zum Beispiel... zu Fuß von Dorf zu Dorf gehe, von Berlin nach Peking, an welcher Stelle sage ich, oh, hier hört Europa auf, hier fängt Asien an. Ja, das macht keinen Sinn. Und das Gleiche ist, wenn ich durch den Mittleren Osten nach Nordafrika gehe.
Also das macht anthropologisch keinen Sinn. Es macht natürlich politische Grenzen, gibt es natürlich nach wie vor.
Es gibt politische Grenzen, aber politische Grenzen machen natürlich noch viel weniger Sinn. Ja, man muss jetzt von Sprachgrenzen dann reden, aber zum Beispiel Österreich und in der Schweiz, da redet man auch Deutsch und in Deutschland redet man auch Deutsch und im Norden von Deutschland redet man Dänisch und im Osten von Deutschland Sorbisch. Das heißt, auch da gibt es keine klaren Grenzen und es gibt 7000 Sprachen und nicht 7000 Nationen. Also auch bei Sprachen macht das ja keinen Sinn. Und politische Grenzen, die verschieben sich ständig. 2014 das letzte Mal auf der Insel Krim. Ja, also das heißt, das ist nichts, was stabil ist. Das ist ein politisches Konstrukt, das ist ganz klar. Aber auch diese Race im Englischen, auch das, was Sie gerade beschrieben haben in Amerika, das ist ja ein sozialanthropologisches Konstrukt. Das ist aber keine biologische Realität. Biologisch gibt es keine 5 Kategorien. Biologisch gibt es eine große Diversität, die größte in Afrika. Das heißt, die genetischen Wurzeln des Menschen liegen in Afrika. Da gibt es die größten Unterschiede. Wenn ich jetzt einen Stammbaum rekonstruiere, was ich ja machen kann mit DNA, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass alle Menschen außerhalb Afrikas näher verwandt sind mit Ostafrikanern als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Das heißt im Prinzip, genetisch gesehen sind alle Menschen außerhalb Afrikas Ostafrikaner. Und wenn ich den Menschen aufteilen will in Kategorien, dann kann ich sagen Südafrikaner, Westafrikaner und Ostafrikaner. Aber alle Menschen außerhalb Afrikas gehören zu den Ostafrikanern. Und das würde im Prinzip auch biologisch den Sinn machen, wenn man das machen würde. Aber auch dazwischen natürlich gibt es genetischen Austausch, wie auch bei allen Populationen weltweit gibt es genetischen Austausch. Es gibt einfach keine klaren Grenzen. Natürlich gibt es phänotypische Unterschiede. Die sehen wir schon in Europa. Zwischen Menschen, die in Island wohnen und Menschen, die auf Sizilien wohnen, gibt es Unterschiede in der Haarfarbe, Augenfarbe, in der Hautfarbe. Und es gibt Gene, die Menschen natürlich häufiger haben in Europa als zum Beispiel in Asien oder häufiger haben in Europa als in Afrika. Aber es gibt zum Beispiel kein einziges fixiertes Gen, was Menschen von Europa, von Menschen in Afrika oder Menschen in Asien unterscheidet. Und das ist doch eigentlich der spannende Befund, dass wir genetisch sind wir viel zu ähnlich. Wir haben uns vor 10.000 Generationen, das klingt zwar viel, aber es ist noch nicht so lange her, voneinander getrennt. Das heißt, wir sind sehr, sehr eng miteinander verwandt und es gab nicht genügend Zeit, um quasi eine neue Unterart, und das wäre ja eine Rasse im biologischen Sinne, hervorzubringen vom Menschen, weil wir uns genetisch die ganze Zeit ausgetauscht haben.
Der schwierige Schritt, also Ihr Buch Hybris, die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern, ist natürlich hochgradig faszinierend, weil man als Laie einfach nur staunt, zu was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind mittlerweile. Aber der schwierigste Sprung, der heikelste Sprung ist die These zum Selbstzerstörungsmechanismus, dass sie sagen, der moderne Mensch ist womöglich nicht in der Lage, sich am Riemen zu reißen und nicht dieses höher, schneller, weiter mitzumachen. Das ist tatsächlich waghalsig, weil so wie Sie es gerade sagen, es ließe sich ja jetzt noch nicht mal da vereinheitlichen, wer wie stark sein, also wir wissen, in verschiedenen afrikanischen Gemeinden, afrikanischen Regionen gehen die Leute noch mit dem um, was um sie herum wächst. Man weiß, dass die Taliban eine problematische Ideologie haben, aber dass die jetzt unbedingt da von sich aus die Welt beherrschen oder nur die Umgebung beherrschen wollen, würde man auch nicht kennen. Ist das nicht ein bisschen zu schwierig zu sagen, die Biologie, die Genetik gibt etwas zwangsläufig vor?
Ob es zwangsläufig ist, das ist natürlich eine der Thesen. Es ist sozusagen was wir nicht ändern können. Man muss ja ganz klar sagen, unsere Kultur, unsere Intelligenz, unsere Kulturfähigkeit haben uns natürlich so erfolgreich gemacht, sagen uns aber auch, was wir machen müssten. Und das ist ja am Ende auch der Titel des Buches, diese Hybris. Ja? Also auf der einen Seite wissen wir genau, was wir machen müssen, um nachhaltig zu leben. Wir wissen genau, was wir machen müssen, um den Klimawandel aufzuhören. Wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen mit weniger großem Fußabdruck leben. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Gleichzeitig handeln wir nicht danach, auch wenn wir es wissen. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Biologie. Das heißt, wir können es vielleicht nicht so richtig stoppen, dieses höher, größer, weiter, dass jeder ein großes Haus will, dass jeder ein großes Auto fahren will, dass jeder in den Urlaub fahren will, dass jeder im Prinzip diesen Anspruch hat an sich selbst. So ein gewisser Egoismus, der in uns drinne steckt, den können wir vielleicht nicht ganz einfach dann am Ende kontrollieren. Ich hoffe und deswegen, ich denke auch, dass das Buch ist nicht so geschrieben, dass wir am Ende schlussfolgern, dass es zwangsläufig ist, dass wir vor die Wand fahren, sondern ich bin da doch sehr optimistisch. Ich denke, wir bekommen das hin, weil wir haben riesige Herausforderungen in der Menschheitsgeschichte hinbekommen. Es gab Klimakatastrophen, Erwärmungen, es gab Eiszeiten, es gab Vulkanausbrüche, es gab Erdbeben, es gab verschiedene Aussterbewellen beim modernen Menschen und wir haben es immer wieder hinbekommen und deswegen denke ich auch, dass wir die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts hinbekommen, mit dem Gehirn, mit der Intelligenz, mit dem Wissen, was wir kreiert haben, allein in den letzten 100 Jahren, sollten wir in der Lage sein. Aber es fördert ein gewisses Umdenken und ich sehe, diese Prozesse finden statt. Ja, Fridays for Future, Klimadebatten, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein als Deutschland. Und ich denke, mit einer Regierung jetzt, wo wir sogar die Grüne Partei als Mitregierung wieder haben, nach 16 Jahren, denke ich auch, da werden Fortschritte erzielt und selbst alle Parteien sagen im Prinzip, dass Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist und ich denke, das ist weltweit auch im Moment im Trend und deswegen sehe ich das im Moment noch recht optimistisch, aber wir müssen dann natürlich auch so handeln und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Ja, also es reicht nicht aus, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, sondern jeder muss sich so ein bisschen reduzieren und vielleicht so ein bisschen weniger großen Fußabdruck haben, um dann im Prinzip auch unseren Kindern und Kindeskindern eine Zukunft zu ermöglichen.
Und wenn Ihre These stimmt, sich von der Macht der eigenen Gene durchaus befreien, des modernen Menschen. Professor Johannes Krause ist Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, Professor für Archäogenetik am Institut für Evolutions- und Theologieforschung an der Schiller-Universität in Jena und Autor des Buches gemeinsam mit dem Journalisten Thomas Trappe Hybris, Die Reise der Menschheit. Herr Professor Krause, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
Sehr gerne, Herr Thaddeus.
Gefährliche Gedanken, der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.